so, hey, da braucht jemand jemanden, der im Hintergrund organisieren kann. Und das bringt natürlich schon mal ein Management per se mit. Die organisieren dich, die strukturieren deinen Tag. Das heißt, du kannst dann überlegen, immer noch an dem Punkt, ja, stelle ich mir jemanden ein auf 450-Euro-Basis, der erstmal damit anfängt. Der bringt dann aber natürlich auch noch viele andere Punkte nicht mit, nämlich Netzwerk und Verhandlungsgeschick. Das heißt, dass man auch mal gucken kann, okay, wie komme ich jetzt aus meiner eigenen Bubble hinaus? Komme ich an neue Kunden ran? Wie kann ich mich vernetzen mit anderen? Und das sind so Punkte, die man für sich selbst immer wieder hinterfragen muss.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel.
Johannes, ich habe mich heute sehr gefreut. Ich bin heute auf LinkedIn gegangen, mache ich morgens immer. Und was sehe ich da? Meistens zuerst deinen Post. Und dann sehe ich das Manager-Magazin, was ich abonniert habe, was immer hierher kommt, dass ich da jetzt von dir lesen kann.
Ja und nein, es ist leider nur online. Kurze Erklärung für alle Leute, die zuhören. Ich habe gemeinsam mit Markus Diekmann haben wir eine Kolumne. Bedeutet, wir dürfen alle 2 Wochen dürfen wir unsere Meinung zu irgendwas abgeben. Ist cool, ist entstanden dadurch, dass wir hatten eine Redaktionssitzung beim Manager Magazin. Finde ich übrigens geil, dass das Manager Magazin so macht. Alle Redakteure sind da dabei. Und dann waren Markus und ich dort und haben Feedback gegeben quasi, was gut und was schlecht lief. Und ich habe ganz schön viel rumgemeckert. Ich habe gesagt, weil ich großer Manager Magazin Fan bin, aber ich finde, dass die sehr viel Potenzial auf der Straße liegen lassen. Die haben super geile Inhalte, aber machen das irgendwie nicht modern. Und dann habe ich denen echt eine Stunde lang erzählt, was ich alles besser machen würde. Daraufhin hatte ich nochmal eine Woche später mit den 2 ChefredakteurInnen einen Termin, weil sie es so gut fanden. Haben wir auch nochmal einen Workshop gemacht und dann haben sie gesagt, ey, sag ich mal, im Gespräch ist entstanden, du Markus, mach doch eine Kolumne. Und jetzt ist die erste live gegangen. Ich bin gespannt, wie die Zahlen sind. Ich hoffe gut. Und das Ziel dahinter ist, ey, ich will einfach mal zeigen, wie ich es machen würde. So, wenn ich so einen Artikel in sowas habe, wir haben auch jetzt direkt versucht, zum Beispiel, das war einer meiner Kritikpunkte, bei CNBC lese ich sehr viel so über Stock Market. Und die fassen am Anfang immer in 3 so Bullet Points zusammen, worum es in dem Artikel geht. Deswegen, du gehst auf einen Artikel, siehst dann 3 Zusammenfassungen und wenn du es cool findest, liest du den ganzen Artikel. Da habe ich gesagt, warum macht ihr das nicht? Weil bei CNBC lese ich dadurch viel mehr und klicke viel mehr rein, weil ich dann, ja, weiß nicht. Und dann jetzt in dem eigenen Artikel, ihr könnt es euch ja mal anschauen beim Manager Magazin, haben wir es jetzt direkt so gemacht und das nächste Mal wollen wir wieder was anderes machen. Und so wollen wir, für mich geht es gar nicht so sehr um den Text, sondern einfach nur zu zeigen, wie würde ich, glaube ich, so ein bisschen, so eine ganz kleine Revolution will ich anstoßen. Mal gucken, ob es klappt oder nicht. Was geht bei dir? Gibt es einen neuen Beratungskunden? Dieses Jahr. Hast schon was geclosed?
Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Marke sagen darf.
Welche Branche?
E-Scooter. Das ist nämlich eine richtig interessante Branche. Also da habe ich mir viel angeschaut in den letzten Wochen. Also diese E-Scooter wie Tierroller.
Was kostet das so einer auf Amazon?
Ich glaube, die günstigsten gehen so los schon bei so 300 Euro.
Sehen wir dich also hier bald mit so einem Roller durchs Büro flitzen.
Und zwar nur so. 300 Euro bis, ich glaube so 1, 2 kannst du auch ausgeben, aber so, ja klar, nicht 500 Euro.
Wie viel Umsatz macht der größte Anbieter dort?
Ich glaube, der größte Anbieter macht, der heißt auf jeden Fall Xiaomi, keine Ahnung.
So Xiaomi.
Xiaomi. Ich glaube, der macht 500.000 im Monat.
Wow.
Mit seinem Bestseller-Produkt. Nicht mit allen Produkten, sondern mit dem Bestseller. Ja. Xiaomi, genau.
Xiaomi.
Ja, das geht. Ansonsten stelle ich gerade viele Sales-Prozesse um. Dazu hatten wir ja langes Meeting letzte Woche. Und
konkretestes Learning. Was ist im ersten Schritt Sales-Prozess? Was ist die größte Veränderung?
Die größte Veränderung ist eigentlich was super Simples, glaube ich. Wir wollen an sich eigentlich einmal die komplette Webseite zum Beispiel umstellen, weil darüber die meisten Kunden kommen. Was wir gesehen haben, wir können, es gibt ja so ein paar Tools, mit denen du sehen kannst, welche großen Firmen auf deiner Webseite waren.
Salesviewer,
genau. Und da haben wir jetzt gesehen, dass da gar nicht so viel in den Anfragen landet. Und dann haben wir uns mal so ein bisschen hinterfragt, woran könnte das liegen? Haben uns auch viele anderen Agenturseiten angeguckt und haben gesehen, dass wir vielleicht einfach zu viele Sachen tatsächlich am Anfang schon mal abfragen an Infos, weil wir da eine Typeform hatten, wo wir dachten, ja, mega geil, cool, haben es irgendwie danach nie wieder hinterfragt und dass es vielleicht einfach viel mehr Sinn macht, einfach ein einfaches Kontaktformular zu haben, statt das irgendwie over zu engineeren und eine ausführliche Teilform zu haben. Das ist jetzt so ein Grundlearning, was wir jetzt direkt natürlich angehen und dann noch viel, viel andere Sachen. Aber ich glaube, dass dadurch, das ist ein kleiner Hebel, der schnell umgesetzt ist, aber ich glaube, dass sich da schon sehr viel durch ändern könnte.
Also Leute, wenn ihr zuhört und schon mal auf der Website wart und gesagt, nee, das ist mir zu langes Formular, könnt ihr es jetzt dann einfacher haben.
Yes.
Viel Spaß mit der Folge.
Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Why Not, unser Podcast. Und heute zu Gast ist Niklas Kroll. Niklas war bis Ende 2022, also jetzt, CEO von Hypelab, eine der ersten Agenturen, die sich in Deutschland auf Influencer-Marketing fokussiert hat. Und gemeinsam mit seiner Frau, die auch sehr viele kennen, nämlich die liebe Kamuschka, kam Kroll, hat er diese Agentur aufgebaut und jetzt auch Karma Friends GmbH gegründet. Und was dahinter steckt, hören wir vielleicht auch in dieser Folge. Er ist auf jeden Fall absoluter Experte im Influencer-Marketing und deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen, was sich da so in den letzten Jahren getan hat. Ich glaube, du hast da alles hautnah miterlebt und was du denkst, wo es 2023 hingeht. Deswegen, ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Niklas, in unserem Podcast.
Danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Es ist ja gerade viel los bei euch. Und mit Hypelab, Karma GmbH, dann habe ich gesehen Some Friends. Kannst du ein bisschen Licht für uns ins Dunkle bringen?
Ja, es ist wirklich sehr viel los. Und das hätte ich mir wünschen können, anders gemeint. Aber ich komme aus dem Sport, ich bin ein leidenschaftlicher Sportler und Fußballer und manchmal benötigt es einfach einen Trainerwechsel, um vielleicht einen guten Verein wieder auf die Piste zu bringen. Wir haben das, glaube ich, sehr lange auch erfolgreich miteinander gemacht und haben dann aber irgendwann gemerkt, ich glaube, die Idee und die Ausrichtung gehen ein bisschen auseinander. Und dann haben wir Mitte des Jahres angefangen, das Ganze ein bisschen auseinander zu dividieren. Man muss dazu sagen, dass natürlich Hypelab als Agentur für uns immer so ein Teil war, in dem ich stattgefunden habe, meine Frau stattgefunden habe. Und dann haben wir aber gemerkt, naja, wenn wir was Neues machen wollen, so wie wir uns das vorstellen und auch dieses ganze Thema unseres zwischen gewachsenen Universums, so nennen wir es immer, weil wir einfach viele verschiedene Companies inzwischen Verein bei uns. Das gehört jetzt nicht mehr nur das Management noch zu, sondern wir haben noch ein Modeunternehmen. Wir haben inzwischen auch eine Investmentfirma, in der wir Startup-Investments machen und wollten das alles so ein bisschen aneinander ketten und dementsprechend haben wir neu gegründet und jetzt im November dann auch quasi gestartet, weil so ein Prozess der Abwicklung quasi da braucht immer und sind jetzt seit November in Some Friends. Was für uns aber nicht bedeutet, dass wir jetzt nur Freunde managen, sondern wir einfach auf die freundschaftlichen Werte gehen, dass wir einfach sagen, naja, ein guter Freund, der sagt dir immer, wenn du auch mal Scheiße gebaut hast und wird dir auch den Ratschlag geben, dich dann mal zu entschuldigen, aber der ist auch immer der Erste, der dabei ist, dich zu feiern und dir den Rücken zu stärken. Mhm. Und dementsprechend wollten wir das einfach so machen und jetzt sind wir ganz gespannt, was das tatsächlich für uns 2023 bedeutet, weil das schon echt schon eine große Veränderung für uns jetzt auch war.
Die Marke, die du gerade auch schon angesprochen hast, ich glaube für alle, die zuhören, ist Oh April. Ihr habt noch ein Magazin dieses Jahr rausgebracht. Kamuschka, auch noch ein Buch, ein Adventskalender, also auch sehr viele Produkte, sage ich mal, um das Creator-Dasein außenrum, was auch, glaube ich, super spannend ist. Aber wann bist du in die Influencer-Welt abgetaucht? Wie bist du dazu gekommen und seit wie vielen Jahren bekommst du da auch schon die unterschiedlichsten Entwicklungen mit?
Tatsächlich ist es so, dass ich 2014, als ich noch bei einer TV-Produktion gearbeitet habe, damals mit meinem ehemaligen Co-Gründer zusammen den Digitalbereich verantworten durfte bei einer Fernsehproduktion, die sowas wie das Supertalent und DSDS produziert. Und da sind wir damals relativ schnell darauf gekommen, dass die Menschen, die da teilnehmen, mit so einem Abfallprodukt, nämlich Reichweite im Internet, dann weggehen. Und da habe ich immer gesagt, das kann ja nicht sein. Also da müssen wir auch irgendwas draus machen. Das haben wir dann auch versucht. Wir haben damals dann über das Ufa Lab, hieß es damals, erste YouTube-Kanäle mit, ich glaube, das war damals Tanja Tischewitz, gestartet, um so experimentell zu schauen, kann man Reichweite, die im TV gewinnen, dann verlängern und daraus Marken bilden und das Ganze zu machen. So kamen dann meine ersten Berührungspunkte quasi mit dem Creator-Dasein. War damals ehrlicherweise, also YouTube war so ein Thema, Instagram noch gar nicht, 2014. Ja. Und als ich dann meine Frau kennengelernt habe, 2016, da war sie noch nicht meine Frau, sondern erst meine Freundin. Und da habe ich gedacht, ja cool, die hat schon Reichweite auf Instagram und auf Facebook. Also Instagram war damals 20.000 und Facebook aber 110. Und habe dann gedacht, boah, aber irgendwie auch ist sie so ein bisschen in ihrer Marke nicht ganz safe. Weil wer ist sie? Sie machte Comedy-Videos auf YouTube, nee, auf Facebook. Und auf Instagram waren es dann eher so Fashion- und Lifestyle-Posts. Und habe dann quasi gedacht, komm, das kriegen wir irgendwie doch besser hin und habe dann das Gelernte von damals irgendwie mitgenommen. Und so waren meine ersten Berührungspunkte. Das heißt, seit 2016 mache ich es dann auch leidenschaftlich und vollständig jeden Tag. 2017 habe ich dann gegründet, die Agentur. Also 2016 habe ich kam erstmal betreut als Ehemann und oder als Freund und Partner, später dann Ehemann. Und 2017 dann offiziell gegründet, die Agentur gestartet, erst mit 2 Creatoren, dann mit 3. Und jetzt zur Peakzeit hatten wir dann irgendwann 15 oder 16 und haben dann aber auch jetzt quasi wieder neu gestartet und sind jetzt aktuell 7 Creator bei Some Friends.
Wann würdest du einem Creator empfehlen, eine Agentur mit reinzuholen, ein Management? Gibt es da einen Zeitpunkt, wo du sagst, okay, jetzt solltest du dir professionelle Hilfe suchen in dem Fall?
Ach, also es ist immer eine Frage, ob das jemand machen muss oder sollte. Liegt erstmal daran, welchen Background er mitbringt. Ich glaube, es gibt einfach Leute, die Talente haben für bestimmte Dinge. Und meistens ist es so, dass man kreativen Menschen nachsagt, dass sie nicht gut organisiert sind.
Ja.
Das ist halt öfter so, sehe ich auch immer wieder und denke mir so, hey, da braucht jemanden, der im Hintergrund organisieren kann. Und das bringt natürlich schon mal ein Management per se mit. Die organisieren dich, die strukturieren deinen Tag. Das heißt, du kannst dann überlegen, immer noch an dem Punkt, ja, mache ich das mit einer guten Freundin? Habe ich da jemanden, der das Talent mitbringt? Stelle ich mir jemanden ein auf 450-Euro-Basis, der erstmal damit anfängt? Der bringt dann aber natürlich auch noch viele andere Punkte nicht mit, nämlich Netzwerk und Verhandlungsgeschick. Das heißt, dass man auch mal gucken kann, okay, wie komme ich jetzt aus meiner eigenen Bubble hinaus? Wie komme ich an neue Kunden ran? Wie kann ich mich vernetzen mit anderen? Und das sind so Punkte, die man für sich selbst immer wieder hinterfragen muss. Ich glaube, es gibt Creator, die das machen, die relativ klein sind und die erfolgreich ihren Weg gehen, mit ohne Management, mit nur einem Ehepartner oder sogar selbstständig machen. Und es gibt Leute, die auch schon relativ klein sind, die relativ früh die Unterstützung brauchen. Die Benchmark immer, die ich jemandem ans Herz lege, wenn er sagt, ich überlege das jetzt ernsthaft machen zu wollen und ich will das auch, also ich brauche die Unterstützung, ich will mich voll und ganz auf den Content kreieren und will Leute haben, die mich unterstützen, sollte immer sein, kann ich A, davon leben? Und wenn ich jetzt überlege, dass ich von dem, was ich verdiene, nochmal so 20% abgebe, kann dann die andere Seite davon leben, ist das wirtschaftlich? Jetzt gibt es natürlich dann Creator, von denen man sich viel verspricht. Da sagt man, hey, in die investiert man auch, in die baut man mit auf. Aber ich glaube, das sollte man auch natürlich den anderen zugestehen, damit da auch entsprechende Leistung da steht, kann davon irgendeine Stelle dann auch existieren oder ist das eigentlich viel zu wenig für jeden von beiden? Dann sollte man vielleicht den Weg einfach noch ein Stück alleine gehen. Das ist so aktuell unser Ratschlag. Aber ich glaube, das Vernetzen per se, ich kenne jetzt keinen, der dann sagt, nee, ach, lass mich in Ruhe. Weil ich glaube, jedes Management und alle wollen, ist ein professionelles Miteinander. Und da sind gerade die Neueinsteiger diejenigen, die dann auch vielleicht die Hilfe bedürfen, damit sie dann eben nicht sagen, wie für Postings kann man Geld nehmen. Das wusste ich gar nicht. Ich mache das seit Jahren umsonst und denkst dir, ach so, du bist die Person, weswegen mir Brands immer schreiben, dass der andere macht das per Barter-Deal. Deswegen wollen wir dir auch nichts zahlen. Also so ein bisschen, dass wir uns allen, glaube ich, dran gelegen, dass das möglichst professionell und einheitlich abläuft.
Du hast gerade schon gesagt, als du angefangen hast damit, da gab es YouTube, da gab es ein bisschen Facebook, worüber man jetzt wahrscheinlich heute auch ein bisschen schmunzelt. Das würde man vielleicht heute nicht unbedingt überhaupt mal noch erwähnen. Aber dann gab es noch Instagram und jetzt gerade in den letzten 2 Jahren, TikTok kam sehr bedeutsam hinzu. Be Real gibt es seit diesem Jahr auch noch verstärkt. Würdest du empfehlen, auf allen Plattformen aktiv zu sein? Weil ich finde, das ist auch eine Frage, die wir uns oft stellen oder die sich auch, glaube ich, viele Unternehmen stellen. Soll ich überall aktiv sein, auch wenn es vielleicht nicht der Perfect Fit jetzt irgendwie für mich als Creator ist, für ein Unternehmen? Und oder soll ich irgendwie mich lieber fokussieren und bin dann kein Early Adopter mehr oder komme viel, viel später irgendwo mal dazu und lass erstmal alle anderen sich auf Plattformen austoben?
Hm. Also du hast Snapchat noch vergessen und LinkedIn.
Ja.
LinkedIn, also, ja. Also da würden wir jetzt auch zum Beispiel Johannes Unrecht tun, weil ich glaube, er ist ein sehr guter LinkedIn-Influencer. Und dementsprechend, sollte ich überall aktiv sein? Nein. Also ich glaube, das kannst du gar nicht. Also Zeitmanagement lässt das gar nicht zu. Es ist natürlich immer die Frage, so der Personal Brand, wer bin ich und wie spreche ich? Und wenn, was ist so mein Hauptfaktor, wenn ich jetzt eigentlich eher Fashion-Influencer bin? Dann gibt es Plattformen, auf denen ich mich fragen würde, ob das jetzt vielleicht da überhaupt die perfekte Gegend ist. Also ich glaube jetzt als klassischer Fashion-Influencer, der jetzt nicht ein eigenes Brand noch hat oder irgendwas mitbringt, würde ich jetzt sagen, LinkedIn, ja, könnte interessant sein, wenn du ein bisschen so behind the scenes erzählen willst, wie so deine Link-Klicks und deine Story-Views und ähnlich sind. Aber ich glaube, auf LinkedIn braucht jetzt niemand noch den nächsten Tipp, welcher Wintermantel jetzt die Saison in ist. Das ist, glaube ich, nicht da die perfekte Plattform für. Und dementsprechend guckt man natürlich dann immer. Wir versuchen natürlich auch schon immer nach links und rechts zu gucken und zu sagen, welche Plattform ist gerade relevant, also auch irgendwo dann stattzufinden, sich mit der Plattform auch auseinanderzusetzen, weil was wir auch natürlich merken, ist häufig ist so eine Vorverurteilung dann da, so Klischee, TikTok, nee, das ist ja nix und das sind ja nur die Jungen und so, wo ich sage, nee, also ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann sieht man, dass das eine hohe Relevanz hat, dass das anders funktioniert und man lernt, also man steigt halt relativ schnell in so einen Lernprozess ein und der braucht auch Zeit. Also ich glaube, wenn man natürlich dann auf die Anfänge von jedem Creator zurückguckt, denkt man sich, die ersten 2 Jahre waren ganz schön holprig, da hast du Content wahrscheinlich gepostet, für den du dich jetzt heute auch ein bisschen schämst, weil deine Bilder noch mit Facetune weiß gezeichnet waren und irgendwie, aber den Prozess zur deiner eigenen Personal Brand hast du da durchlaufen und gemerkt, wie poste ich, was will ich posten, wofür steht meine Community oder was wollen die von mir sehen, und den Prozess muss man natürlich auch dann erstmal durchlaufen, wenn man jetzt eine neue Plattform betritt. Dementsprechend ist es so, dass man nicht überall stattfinden muss. Aber wenn man sich überlegt, auf anderen Plattformen stattfinden zu wollen, dann sollte man das auch frühzeitig machen, um dann auch eine gewisse Zeit einzuräumen, sich zu entwickeln. So wie wir jetzt auch lernen müssen einfach, dass wir nicht die Reels, die wir auf Instagram produzieren, auch auf TikTok spielen können, weil es einfach nicht funktioniert, weil wir auf Instagram Content für unsere Community produzieren und auf TikTok Unterhaltungskontent für jedermann. Der muss mich nicht kennen, der muss mich nicht verstehen. Und spannende Learnings, aber ja, ich glaube, alle werden ihre Relevanz behalten, so die Plattform, jetzt langsam lichtet sich auch das Feld und dann guckt man mal, da wird jetzt nicht viel verschwinden. Also Snapchat würde ich jetzt keinem mehr empfehlen. Also wenn jetzt einer noch Snapchat-Influencer werden will, weiß nicht.
Was denkst du denn, wie geht's denn für die Creator und Creatorinnen weiter? Also was wir auch ganz stark bei uns bei Snox beobachten, sind natürlich, dass dadurch, dass so viele jetzt auch Influencer-Marketing für sich als, glaube ich, Kanal auch entdeckt haben, auch mittlerweile viele große Konzerne innerhalb von den letzten 2 Jahren, es gibt immer mehr Kooperationen pro Tag bei Creatern auf dem Profil. Man selbst als Marke geht vielleicht dann auch unter. Man selbst ist auch viel, das, was du gerade gesagt hast, man ist viel mehr auch an das gewohnt, was man auf Social Media jeden Tag sieht. Man scrollt schneller durch, die Aufmerksamkeitsspanne geht nach unten. Und wir sehen, dass den Channel, den wir vor 2 Jahren vielleicht auch noch wirklich als sehr, sehr relevanten Sales-Channel gesehen haben, dass wir davon vielleicht ein bisschen abgekommen sind, dass wir es viel mehr unter einer Branding-Sicht sehen müssen, weil es nicht mehr so performant ist, weil es nicht mehr so profitabel ist und die TKPs gehen gleichzeitig nach oben. Siehst du da auch irgendwo, sagst du, okay, da sind wir vielleicht irgendwie gerade an der Spitze angekommen? Wie ist da deine Einschätzung?
Ich glaube, um das jetzt ganz einheitlich zu bewerten, muss man natürlich auch schauen, wie sieht es gerade eigentlich aus. Also wir hören natürlich jetzt auch von verschiedenen Seiten, die Performance passt nicht mehr so und es hat sich alles ein bisschen gerade angepasst. Und andererseits müssen wir natürlich auch das Weltgeschehen beobachten. Es wird eine große Krise vorhergesagt, in der wir vielleicht auch schon mittendrin stecken. Die Kaufkraft lässt generell nach. Wir kommen aus 2 Corona-Jahren, die zwar für online super waren, aber die vielleicht auch nicht jeden ganz unangetastet lassen haben. Und da haben vielleicht auch einige schon ein bisschen Puffer verloren. Und dann kommt dann sowas. Und ich glaube, dass da einfach natürlich jetzt viele anders mit umgehen. Wir auch als Unternehmer hatten einen ganz guten November, besser als er prognostiziert wurde. Und dann jetzt aber im Dezember, in dem man sagt, oh, ja, okay, alles klar, haben die Leute ihre Weihnachtsgeschenke doch alle genau in den 2 Wochen geholt, weil sie eben die ganzen Rabatte haben wollten. Das spürt man dann im Influencer-Marketing auch, weil da jetzt einfach natürlich auch dann die Brands drauf reagieren. Es sind natürlich Gespräche, die wir jetzt immer wieder führen mit Unternehmen, die dann sagen, ja, wir spüren das und wir wollen jetzt erstmal dann vorsichtig agieren. Ich glaube, dass so eine Art Bereinigung der Branche jetzt auch nicht unbedingt schlecht tut, weil es sich dann auch nochmal ein bisschen absetzt zwischen, ja, warum wollten wir das eigentlich? Wir haben das einerseits gemerkt, dass viele Brands sich total auf diese Performance nur noch gestürzt haben und wir innerhalb von Kampagnen, die, wo wir gesagt haben, ja, aber Leute, also wie könnt ihr denn jetzt hier über Performance sprechen wollen? Das ist doch ganz klar als Awareness-Kampagne ausgelegt. Das funktioniert ja überhaupt nicht, jetzt hier einen Rabattcode noch reinzuhauen, der irgendwie noch Verkäufe akquirieren soll. Macht keinen Sinn, aber dieses Performance ist auch ehrlicherweise, glaube ich, ein bisschen so eine deutsche Tugend. Wir lieben es, weil wir es können es messen und wir können da direkt Sales generieren. Das ist mega. Liebsten immer einen Return of Invest haben, bloß nichts investieren. Und da muss man dann vielleicht auch nochmal überlegen, ob man das dann will und was einem das dann wert ist. Ob sich Preise anpassen werden, glaube ich, teils. Also wir haben Creator, die haben bis jetzt, glaube ich, 80% ihrer Kampagnen absagen müssen. Die werden es vielleicht dann zukünftig nur noch 60 machen müssen, aber die werden trotzdem einen hohen Buchungssatz haben. Und da wird es dann einfach darum gehen, will ich mit denen arbeiten? Glaube ich an die? Und die haben eine super Performance. Dann muss ich halt vielleicht auch den Preis zahlen, den die aufrufen. Oder ich falle dann halt da raus. Und es gibt Creator, wo man wahrscheinlich dann auch gucken muss, ja, wird halt dann vielleicht das nächste Jahr 20%, 30% weniger Jahresumsatz sein als letztes Jahr, weil eben auch vielleicht die Brands in der Kampagne nur noch 3 Creator buchen und nicht mehr 7 und du nicht mehr unter den 7 bist und auch nicht unter den 3 bist. Dann wird es vielleicht ein bisschen enger. Also wir sehen das schon auch kommen. Und dementsprechend sind wir total gespannt, wie das kommende Jahr wird, wie die Entwicklung ist. Vielleicht ist es auch wieder nur ein kurzes Aufleben und im nächsten Jahr sagen wir alle wieder, oh, ja, doch, Kaufkraft wieder angezogen, alle haben wieder Bock und dann geht es doch wieder los.
Ich bin da bei dir. Ich denke zum Beispiel auch, würde mich mal interessieren, was du dazu sagst, dass zum Beispiel Nano- und Mikroinfluencer nächstes Jahr stark davon profitieren können, weil ich glaube, es gibt super viele Konzerne, für die wird Influencer-Marketing genau der gleiche Channel bleiben, mit dem gleichen Budget nächstes Jahr, wie es auch ja dieses Jahr war. Ich glaube, es gibt aber auch viele Firmen und ich glaube da auch gerade vielleicht viele D2C-Firmen, die sagen, oh, wir können uns die ganz großen TKPs gerade einfach nicht mehr leisten, dass sie dann eher nicht den Channel komplett abschließen, aber mehr auf Nano- und Mikroinfluencer zurückgreifen? Die dann auch irgendwann im Preis steigen.
Ach, also deswegen, wir haben das große Glück, dass wir Jahr für Jahr überkamen mit dem House of Kamushka ein Tool entwickelt haben, dass wir eben auch ganz eng an dem Markt dran sind, der eben für Nano- und Mikroinfluencer eben da ist, die suchen wir dann eben aus, die 10 aufstrebendsten und lernen die ja eben kennen, wollen die ja dann auch weiterentwickeln und merken dann auch, okay, Moment, wo stehen die denn eigentlich schon preislich teilweise? Also das ist gar nicht mehr so, dass die dann so super günstig sind. Teilweise sind die auch viel zu teuer, weil die einfach irgendwo was aufschnappen. Es ist ja immer, man kommt zu einem neuen Markt und will sich vergleichen und hört auf irgendein Event, oh, die nimmt das und das. Gerade dann, wenn die noch ohne Management unterwegs sind, was der Nano- und Mikrobereich öfters der Fall ist, dass man auch sich dann selbst ausprobieren will. Und es ist natürlich eine Frage einfach auch Richtung, ja, was bekomme ich jetzt dafür? Ich glaube, dass einfach die Marken im kommenden Jahr vielleicht auch nicht mehr so viel ausprobieren wollen, weil einfach der Schuss muss sitzen. Also man hat wirklich jetzt einfach auch in den vergangenen Jahren viel ausprobieren dürfen, hat man halt eine Kampagne gefahren und dann waren halt 7 gebuchte Influencer und wenn davon 3 funktioniert haben und das Ziel erreicht haben, war gut. Mit den anderen 4 war dann schade und dann bucht man die anderen 3 weiter und probiert beim nächsten Mal andere 4. Ich glaube, dass viele Marketeers nicht mehr die Chance bekommen zu sagen, naja, ich probiere mal 7 Stück aus, sondern da muss jeder Schuss sitzen. Und wenn du den Schuss nicht sitzt, dann wird dann mal gefragt, warum? Welche Recherche haben wir dafür gemacht? Warum? Also das müssten wir doch längst wissen. Und da glaube ich eben, dass es eher jetzt in die Richtung geht für, hast du bereits mit einer Marke erfolgreich gearbeitet und kennst deine Werte? Also und zwischen erfolgreich heißt zuverlässig, natürlich auch für eine Awareness-Kampagne, dass das dann gut umgesetzt Reichweiten erzielt. aber auch vielleicht overdelivered. Also da waren es dann nicht die abgezählten 3 Snaps, sondern es waren dann doch mal 4 oder 5 oder 6, weil, oder wir sind inzwischen ja bei 60 Sekunden, dann ist es die 1 Minute und dann vielleicht noch ein zusätzlicher Snap. Dass man einfach weiß, mit wem man da arbeitet und dass man dann eher im kommenden Jahr auf die Konstante geht, zu sagen, okay, mit denen sollten wir es machen. Dementsprechend, ja, also wir sehen das jetzt zumindest auch gerade in der Budgetverteilung, die jetzt schon fürs kommende Jahr stattfindet, dass wir tatsächlich extrem hohe Buchungen schon bei unseren Bestandspartnern haben, die jetzt schon sagen, naja, wir wollen das fix einbuchen, weil wir und dann sogar das Budget erhöhen und sagen, lieber jetzt mit den Creator, mit denen wir eigentlich schon erfolgreich arbeiten, mehr arbeiten. Weil, naja, wir haben halt auch schlechte Erfahrungen gemacht und die können wir uns im nächsten Jahr nicht mehr erlauben, sonst kriegen wir Ärger von oben.
Wie viele Unternehmen kommen auf euch zu und gerade wenn du auch sagst, okay, erhöhen vielleicht auch irgendwie die Budgets und sagen, es ist ihnen einfach super wichtig, dass sie dann der einzige Partner in dem Bereich sind, also im Bereich vielleicht irgendwie Beauty oder vielleicht auch irgendwie was, ihr habt eine Tochter zusammen, dass dann ein Partner auf euch zukommt und sagt, uns wäre super wichtig in diesem Kinderbereich, dass wir dann euer Partner sind und dafür wollen wir da aber auch der Einzige sein.
Also der Wunsch ist immer da. Ich glaube, das wünschen die meisten Brands sich erstmal natürlich eine gewisse Exklusivität. Wir geben dann immer ein bisschen mit an die Hand, wenn das so im Alltag eigentlich sich von sich aus schon erschließt, dass ich sage, ja gut, also wie viele Mobilfunkpartner habe ich? Ich habe ein Handy, ich habe einen Mobilfunkpartner. Macht nicht Sinn, dass ich im Jahr mit 3 Erträgen irgendwie um mich werfe. Das macht keinen Sinn. Im Beauty-Segment sage ich immer, also wenn ich die Schublade meiner Frau aufmache, wenn da jetzt alles nur von Marke XY wäre, dann würde ich mir Sorgen machen, dass es so viel gemischt und auch im Fashion-Bereich fände ich schwierig, wäre auch unauthentisch für die Community, wenn wir auf einmal nur noch Empfehlungen von der einen Marke dann geben. Es soll ja auch ein bisschen noch der redaktionelle Mehrwert da sein, dass Leute einfach auch das Gefühl haben, ah ja, der folge ich eben, weil die eine Meinung hat und die auch Meinungen teilt zu guten Produkten und dann kann man das immer wieder einbauen. Im Haircare-Bereich und es gibt dann immer wieder spezifizierende Brands, die das dann schon machen. Und natürlich ist es aber auch so, dass dann auch in den Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, es Partner gibt, die sagen, das ist uns aber super wichtig. Und dann ist es auch wieder eine Frage des Preises, wo ich sage, es ist kein Problem, wir können darüber sprechen. Wenn das dir so wichtig ist, dann können wir eine Exklusivität einbauen. Die kostet dann aber, weil wir natürlich auch einen gewissen Verdienstausfall oder eine Möglichkeit haben, weil wir dann auch, also was wir auch machen, und das wäre auch mein Ratschlag für jeden Creator auch fürs kommende Jahr, guckt nochmal Richtung Affiliate. Also jetzt nicht nur kann ich einen Affiliate-Deal mit einem Brand machen, sondern es gibt genug Affiliate-Plattformen, lernt euren eigenen Wert kennen, guckt, seid ihr performant, in welchen Bereichen seid ihr performant und mit diesen Zahlen kannst du natürlich auch super dann dich bei Brands vorstellen und andererseits weißt du auch, okay, ich habe jetzt Produkt XY, aber bei dem anderen Brand verkaufe ich auch super, guck mal, das würde mir jetzt echt dann auch fehlen, weil die kann ich dann nicht mehr verlinken und das schlägt man dann vor und das haben wir bisher auch eigentlich ganz gut so umgesetzt bekommen und ja, dementsprechend ist es wirklich einfach eine Frage, wie authentisch, ja, ganz schreckliches Wort wie immer, aber wie klar ist es auch, dass der Creator das auch wirklich im Alltag nutzt und welchen Mehrwert schafft er dadurch? Und da ist es gar nicht nur die Exklusivität, sondern wirklich auch die Professionalität des Creators, dass der auch einfach im Blick behält, eine Kampagne beginnt nicht an dem Tag um die Uhrzeit, wo ich die Story hochlade, sondern die beginnt lange davor und endet auch lange danach, weil dann ist es eigentlich eine perfekte Partnerschaft, wenn ich vielleicht schon 2 Wochen vorher die Snox-Unterhose anhab und man sieht sie bei mir und keine Ahnung was und dann habe ich sie nochmal irgendwo, sie zu sehen und dann ist die Story und ich sage, hey Leute, ihr habt mir das 5-mal geschrieben, ich trage die seit 2 Wochen, und, also nicht durch, aber wechsel die auch und so, aber die ist wirklich gut. Also die ist wirklich gut. Und dann ist es halt ganz cool, weil die Leute dann erfolgreich sind und gute Werte schaffen. Aber das muss halt, das kannst du nicht mit Exklusivitäten erkaufen. Das ist halt von Creator zu Creator unterschiedlich. Die einen sind professionell und wissen das und die anderen, die sehen das halt nicht. Die leben halt manchmal so ein bisschen in den Tag hinein. Aber ist auch okay.
Sarah Emmerich hat in einem LinkedIn-Post, ich glaube vor 2 Wochen, auch irgendwie 5, 6 Thesen aufgestellt für nächstes Jahr. Und ihre letzte These war, dass Influencer oder Creator mehr zu UnternehmerInnen werden nächstes Jahr. Also mehr ein eigenes Business aufbauen, eigene Produkte, viel um die Personal Brand, also auch als haptische Produkte vor allem außenrum. Ihr habt ja ein Magazin. was sich sehr gut verkauft hat. Ich glaube, eine Ausgabe ist bisher draußen. Ich glaube, die zweite kommt. Ihr habt das Magazin, ihr habt einen Adventskalender. Ich glaube, Cam hat auch schon ganz viele Produkte Richtung Planner schon seit 2-3 Jahren gemacht. Und man kriegt ja auch immer mit, wie viel Struggle das eigentlich wirklich ist und dass das nicht einfach ein Produkt ist, was plötzlich vom Himmel fällt und was sich dann gut verkauft. Glaubst du tatsächlich auch, dass sich das durchsetzt, dass immer mehr Creator eine Brand aufbauen oder dass auch viele einfach jetzt auch die Negativbeispiele aus den letzten Jahren vielleicht auch mal aufnehmen und sagen, nee, das ist mir zu viel Struggle, weil da gehört ja einfach schon sehr, sehr viel dazu und ist nicht unbedingt, finde ich, die ist, für mich ist es nicht immer die logische Konsequenz, wenn du ein guter Creator bist, dass du dann zum Unternehmer wirst im Sinne von, dass du deine eigenen Produkte und deine eigene Brand rausbringst.
Nein, also ich würde der These auch widersprechen, also oder teils widersprechen. Ich glaube, immer mehr Creator wollen Unternehmer werden, weil sie die Sorge haben, dass das Ganze hier irgendwann endet und irgendwann keiner mehr Influencer-Marketing bucht oder die Plattform an sich irgendwann ja in der Unbedeutsamkeit verschwindet und man deswegen dann sich einen neuen Job suchen müsste. Und da wollen sie natürlich die Schärfchen ins Trockene bringen und versuchen irgendwie als Unternehmer mit der Reichweite, die man jetzt hat, dann etwas aufzubauen. Ich kann dann immer nur aus Jahren der Erfahrung sagen und auch natürlich jetzt muss man sagen, wir haben mit dem Adventskalender super Cases geschaffen oder auch mit dem klassischen Kalender. Das machen wir dann aber alles in der Partnerschaft mit Hein Love Brands, die das für uns produzieren. Das heißt, da sind wir Auftraggeber und Designersteller und haben einfach dann zurück in der Wertschöpfungskette mit bestimmten Dingen nichts zu tun. Und das ist dann auch das Angenehmste, das Vollunternehmer sein, so wie es im Modeunternehmen sind, wo es zu 100% jetzt auch unser Unternehmen ist, ist es halt einfach auch so, dass man natürlich dann ständig mit Themen wie Waren, Vorfinanzierung, Reinvest in Wachstum zu tun hat und genau das, was man dann als Creator jetzt irgendwie zu spüren bekommt, dass ein Brand sagt, wir haben leider Budgetkürzungen und wir können deswegen vielleicht weniger bezahlen oder du fällst leider dieses Jahr aus dem Scope raus. Das hat ja den Ursprung daher, dass die wahrscheinlich gerade einfach auch Umsatzrückgang haben oder in ihren Performance merken, gerade lässt die Kaufkraft auf bestimmten Plattformen nach. Und diese Erfahrung willst du eigentlich als Creator gar nicht machen, als Unternehmer, weil du merkst immer, okay, Moment, also mir sagen Brands gerade, dass das, was ich mache, nicht mehr so gut funktioniert, wie es vorher funktioniert hat. Und ich sollte jetzt deswegen nächstes Jahr auf die Idee kommen, auf der Basis irgendwas zu gründen. Ich würde es den meisten nicht raten. Plus, und da bin ich auch wieder bei dem Affiliate, die wenigsten wissen eigentlich wirklich transparent über ihre eigene Stärke Bescheid. Also sie denken halt, oh, ich buche das Brand XY ja seit einem Jahr. Das scheint ja ganz gut zu sein. Aber was bedeutet das? Also reicht das darauf, ein Brand aufzubauen und dann das zu starten? Und dann ist die alles entscheidende Frage, die sich auch viel zu wenig Unternehmer dann auch stellen oder Creator stellen, die dann Unternehmer werden wollen. Was ist mein Ziel? Also will ich das, was ist mein Ziel mit dem Unternehmen? Will ich das irgendwann mit dem Exit also verkaufen? Oder will ich das eigentlich aufbauen und da jedes Jahr dann Geld raus? Weil das muss ich ja zum Start wissen, weil ich entsprechend auch das Unternehmen aufbauen muss. Also wenn ich das Unternehmen dann nach mir selbst benenne, würde ich mal implizieren, dass das schwierig wird, nachher bei einem Exit das Unternehmen komplett abzustoßen, weil es geht ja nun erstmal mit dir, es sei denn, du kriegst es wirklich irgendwann hin, dass du das, aber das ist ein ganz anderer Weg, den du dann beschreiten musst. Und dementsprechend sage ich mal so jedem, hey, also mach dir wirklich vorher Gedanken, was ist dein Ziel, wo willst du hin? Und dann ist es wahrscheinlich eher ein Co-Founding, wo ich finde, wo Pamela Reif ein super Beispiel ist, die dann mit ihren Riegeln eben mit einem Unternehmen zusammen gründet, die das seit Jahren erfolgreich machen und dann gründen die eine neue Company zusammen und du kannst halt den Teil, den du selbst nicht machen willst, abgeben und lässt das die Leute machen, die es machen, gut machen und du konzentrierst dich weiterhin auf den Teil, den du eigentlich gut machst. Also ich glaube, dass du dann eher Co-Founder wirst und das auch natürlich dann nur ein Teil Unternehmer wirklich ist, weil ich glaube, dieses ganz von Start auf gründen, würde ich jetzt nicht viel ran und vielleicht auch nicht die beste Zeit gerade. Vielleicht nochmal ein bisschen warten.
Vielleicht nicht die beste Zeit und ich glaube auch, was man aus deiner Antwort raushört, es kann ja funktionieren, aber ich glaube, du musst auf das Unternehmer sein und alle Struggles, die dazugehören, richtig Bock drauf haben und darfst es nicht nur für die Brand machen, die du dann irgendwie nach außen tragen willst. Ich finde, perfektes Beispiel, wo man das Gefühl hat, die Person hat auch wirklich auf alle ekligen Prozesse Lust und will das durchleben, ist Caro Kauer. Also was sie da aufgebaut hat, wo man merkt, okay, nee, die will auch bei jedem Prozess dabei sein. Und ich finde, das ist bei anderen Influencer-Marken oft der Fall, dass man das Gefühl hat, vielleicht läuft es nicht, weil man gar nicht diese ganzen Entscheidungen treffen will, weil man eigentlich nur das Endprodukt möchte, aber nicht den ganzen Aufbau.
Ja, ja, absolut. Also absolut bewundernswert, was Caro da auch macht, weil es, also man muss dazu mal sagen, Caro ist auch noch Mutter und das ist nochmal ein Vollzeitjob. Und vor allen Dingen betreue ich sie jetzt, seitdem sie quasi sich von ihrem Partner damals getrennt hat, was dann jetzt auch privat natürlich einige Aufgaben mit sich bringt, die dann erstmal auffangen muss. Und dann kommt das Label dazu und hat dann super viel zu tun. Ja, sie lebt und liebt dieses Label. Es trägt aber auch natürlich ihren Namen, also da ist auch keine andere Wahl. Da kann auch niemand anders jetzt quasi in die Bresche springen für. Wäre auch irgendwie komisch, wenn es jetzt jemand ganz anders machen würde und sagt, naja, hat dann meinen Namen, aber ich habe damit nichts zu tun. Natürlich habe ich dann in der Zeit, in der ich Caro betreuen durfte, aber auch immer gesagt, so Caro, wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Also es gibt Caro, die Influencerin, und die kann unfassbar viel machen. Und wir haben Caro, das Unternehmen, das kann unfassbar viel machen. Aber beides zu 120% wirst du nicht schaffen. Bin ich mir nicht sicher. Sie macht das, weil sie auch, also sie macht mindestens beides mit 100%. Die 120 würde ich ihr beim Influencer-Dasein manchmal sogar absprechen, weil sie einfach am Ende doch dann immer die Unternehmerin ist. Sie sieht da, was sie da aufgebaut hat. Das ist auch Wahnsinn, auch mit der eigenen Logistik. Aber trotzdem sage ich zu ihr, dann, wenn man auf ihren Kanal guckt, auf Instagram, sage ich mal so, oh, wir hätten vielleicht zu der Zeit auch bisschen mehr auch die anderen Kanäle machen können. Also vielleicht auch ein bisschen mehr auch mal in so ein, wie was mit TikTok. Oder, also ich muss dazu sagen, meine Frau und Caro haben einen Podcast, der heißt Kein Bock, keine Zeit. Und da ist Name im Programm, weil den kriegen wir nicht hin, weil ein von beiden, und jetzt kann ich es mal ein bisschen, Caro ist es sehr oft, die auch einfach dann keine Zeit hat, weil sie dann unternehmerisch dann gerade, ich bin jetzt wieder hier und ich bin in Hamburg und fährt halt dann, kam es dann zum Glück dann hier, sie könnte dann aufnehmen und sagt, hey, ich werde jetzt Zeit, aber die finden dann nicht zusammen. Und der Podcast war gut vermarktet und alles gut, aber da muss man dann halt leider sagen, okay, da investiert sie dann jetzt aber eher ins Unternehmen und nimmt sich dann die Kapazitäten ab. Und das ist das, was ich auch häufig sehe bei Creatern. Wir haben jetzt auch verschiedene Creator schon betreuen dürfen, die das gemacht haben, die dann vergessen, dass natürlich die Zeit, die sie dann hier sich wegnehmen, eine Zeit ist, die sie dann auch einfach auf Instagram nicht investieren können. Und dass der Prozess des Unternehmerseins auch nicht der spannendste ist für Instagram. Also da muss man auch sagen, sage ich immer vielen Leuten so, hey, pass mal auf, du kommst von 8 Stunden Arbeit nach Hause, legst dich abends auf die Couch, denkst dir, cool. Und das Letzte, was du dann sehen willst, ist, wie jemand da gerade arbeitet und sagt, wie stressig sein Alltag ist. Du willst dann halt vielleicht auch einfach abschalten und denkst dir, Und das ist ein bisschen dieses Unternehmersein und Gründen ist halt echt nicht der geilste Content für Instagram, weil es irgendwo, du zeigst ja auch nicht alles. Du willst auch nicht jeden deine Zahlen gucken lassen, Steuerthemen und so. Und natürlich auch das Failen fällt dann vielen schwer, weil sie dann auch sagen, ja gut, kamen gerade viele Retouren rein, das will ich jetzt nicht mit allen teilen, weil könnte auch der Marke irgendwie schaden. Deswegen ist es so, ja, nicht nur eine Frage, ob man es durch und durch will, sondern ob man sich auch bewusst ist, dass das halt nicht das Sexyste ist, Unternehmen aufzubauen.
Ja, ja, guter Punkt. Niklas, wir schätzen ja immer bei uns im Podcast. Zeit für die Schätzfrage. Ich habe es vorhin auch schon mal kurz angekündigt. Larry, die unseren Podcast und vor allem die Schätzfrage organisiert, sucht immer eine Schätzfrage raus, die so mehr oder weniger auf jeden Fall zum Thema passt. Gewinner, Verlierer, wie auch immer, muss ja immer mittlerweile einen LinkedIn-Post machen. Wir dachten es kurz vor Weihnachten, wir spenden. Und 100 Euro. Niklas, wo geht's hin? Du hast vorhin was angesprochen mit Malawi.
Genau, also ich bin Teil der Bücherbörse. Das ist ein Verein, der eigentlich sich darauf spezialisiert hat, mit alten Büchern Geld zu verdienen, indem wir einmal im Jahr Bücher sammeln und die verkaufen. Aber wir auch sonst mit den Spendengeldern, die wir das ganze Jahr über sammeln, Bildung an Orte bringt, an denen Bildung keine Selbstverständlichkeit ist, nämlich meistens im globalen Süden. Wir haben gemeinsam mit der Bücherbörse schon Schulen bauen dürfen, also ein ganzes Schulzentrum. Die haben inzwischen weitaus, ich glaube, inzwischen 18 Schulen gebaut. Und da kommen wir mit 100 Euro zwar noch nicht zu einer Schule, aber vielleicht schon ein Stückchen weiter Richtung Brunnen. So ein Brunnen kostet so um die 5.000 Euro. Dann können wir dann damit vielleicht schon mal was anfangen.
Sehr schön. So, Schätzfrage heute. Interessant, okay. Wie viele Influencer-Kooperationen hat Naked in Q1, Q2, also wahrscheinlich in beiden Quartalen, 2021 umgesetzt? Also in einem halben Jahr?
Das machen die. Meinen die? Gut, ich dachte einfach, ich sag mal so.
Okay, was hast du?
Okay. Ich 150, sage ich.
150?
Wow. 18.000, also haben wir dasselbe. Also,
fürs halbe Jahr.
Influencer-Kooperation, das halbe Jahr, meinst du die?
Ich habe gedacht,
die haben super. Das ist die öffentliche Zahl, dass die sagen, so vielen. Meinst du, die sagen, also ich sage 150, ich sage nicht, dass die sagt nicht, dass
ich. Ich dachte, 18.000. Da zählen halt diese ganzen Nano-Influencer dazu, die dann so Bata-mäßig sich drei Sachen aussuchen.
Meinst du? Ja, also ihr werdet die zahlen. Nein, ich sage, okay, ich sag 150, die werden diese zahlen. Also, da sagen die, das ist keine Kooperation und vor allen Dingen, boah, 18.000, nee. Also wie viel Snox? 17.000.
So weit lagen wir noch nie auseinander. Ja, Niklas sagt 150, ich sag 18.250. Und die Antwort ist 1090. Also du bist auf jeden Fall näher dran.
Näher dran, ja.
Aber ich spende sehr gerne 100 Euro an die Buchbörse. Okay, gut. Da müssten wir jetzt nochmal nachschauen. Ich packe das in die Infobox. Welche da mit drin sind.
Nicht zu. Genau,
ich dachte nicht zu. So, naja, da gab es doch so viele, wirklich auch mit, also ich kenne drei Freundinnen aus dem Freundeskreis, die auch einfach so drei Sachen dann einfach posten mussten und ich dachte, davon hast du doch bestimmt, da ist ein riesen Influencer-Team, dass du bestimmt 50 Stück von denen am Tag machst. Gut, du hast wahrscheinlich recht, man ist da bei den sehr großen Influencern und sie würden das nicht als Influencer-Marketing bezeichnen.
Ja, ich finde das wahrscheinlich die Nachhaltigkeit, ob die es nachhaltig, ich hatte gesagt, 18.000, so, ob es so viele Influencer gibt. Nee, aber also das ist natürlich auch nur ein halbes Jahr und dann habe ich überlegt, okay, ich hätte es nicht gedacht. Also ich hätte 1090, okay.
Wir packen 150 mal,
wenig, aber 1090.
Wir packen die Quelle mal in die Infobox für jeden, den es interessiert, was da rein zählt. Lieber Niklas, wir haben immer zwei Fragen. Stellvertretend für Johannes, der heute nicht da sein kann, stelle ich seine Lieblingsfrage immer zum Schluss. Wann hast du das letzte Mal Why Not gedacht? Das ist ja unser Motto bei Snox und sowohl privat als auch beruflich, wann dachtest du dir einfach mal, komm, ich mache jetzt einfach Why Not?
Gestern, weil wir planen unsere Reise für 2023. Wir machen immer so im Januar so einen kleinen Offline-Monat, wo wir auch möglichst wenig Kampagnen machen. Und da war die Frage auf der Rückreise, wir fliegen nach Australien und dann war so, ist ziemlich lang der Rückweg und wir fliegen irgendwie über Singapur, sollen wir danach aussteigen? Dann habe ich gesagt, ja, why not? Also, dann sind wir schon mal da, machen wir das. Und ich war schon mal in Singapur, aber ohne Cam. Und ich hoffe, wir machen das. Also ich finde, wenn man schon mal da ist, dann steigt man kurz aus, macht noch zwei Tage da, dann ist die Reise hoffentlich nicht ganz so lang. Weil ich glaube, so schnell kommt man dann sonst auch nicht wieder dahin. Dementsprechend haben wir gestern gedacht, why not?
Sehr gut. Und meine letzte Frage, die stelle ich immer jedem am liebsten. Wenn du dich auf eine Charaktereigenschaft begrenzen müsstest bei dir, nur eine, welche hat dich dahin gebracht, wo du heute bist?
Ich würde behaupten, Empathie. Weil ich einfach ich arbeite mit Menschen und wenn ich das nicht fühlen könnte, das, was die manchmal fühlen, dann wäre es schwierig. Und das ist auch gar nicht immer nachvollziehbar, aber wenn ein Creator Stress empfindet, dann merke ich ganz oft, dass das den Leuten, die an anderen Enden sitzen, die können das nicht nachempfinden, weil sie gar nicht wissen, ja, Moment, der muss doch nur eine Story aufnehmen, 60 Sekunden, kann doch wohl kein Stress sein. Und da dann in einer gewissen Empathie dazustehen und zu sagen, aber ich verstehe das. Ich verstehe, dass das dich halt gerade herausfordert. Ich glaube, das ist wichtig, ein wichtiger Faktor. Und das würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich kann mich aber natürlich auch jetzt gerne jeder Lügen strafen, der mich kennt und sagen, Niklas, du und empathisch, also absolut nicht. Bin ich gespannt, kriegen wir nur nicht mehr mit, weil es ist ja ein Podcast und der ist jetzt gleich zu Ende.
Richtig. Aber finde super wichtige Charaktereigenschaft und ich glaube, da eine sehr entscheidende. Also oft werden auch Charaktereigenschaften genannt, wo man sagt, das ist cool, wenn man das hat und super interessant, aber ich glaube, an Empathie scheitert es dann oft. Und die fehlende Empathie macht, glaube ich, viele Türen zu. In diesem Sinne. So ist es. Niklas, vielen, vielen Dank. Es war super interessant, einen Einblick zu bekommen und vor allem vielen Dank, dass du bei uns warst. Wir haben vorher recherchiert über dich und man findet natürlich sehr viel über Cam. Man findet gar nicht so viel über dich und nicht so viele Interviews. Deswegen vielen Dank, dass du dir hier mal die Zeit genommen hast, weil wir uns schon dachten, wir holen uns mal einen absoluten Experten, der uns das nächste Jahr mal so ein bisschen mit uns in die Glaskugel schaut.
Ja, schade, dass der absolute Experte abgesagt hat und ihr nur mich hattet, aber wer weiß. Es war hoffentlich doch ganz informativ oder unterhaltsam und ja, danke, dass ich da sein durfte und dann findet man jetzt ein Interview mehr über mich im Internet.
Yes.
Oder von mir.
Ja, vielen, vielen Dank.
Danke.
Tschüss. Tschüss. super interessante Insights und das Thema Influencer-Marketing hatten wir tatsächlich ja noch gar nicht so oft im Podcast. Mich hat sehr interessiert, was Niklas ja auch sehr ehrlich beantwortet hat, wie viel Sinn es macht, als Influencer in eine eigene Brand zu gründen und dass das vielleicht auch nicht für jeden Sinn macht, was ja von vielen auch noch als großer Trend für nächstes Jahr zum Beispiel vorhergesagt wurde, dass viel, viel mehr Brands da auf den Markt kommen. Deswegen, das fand ich super interessant, mal seine Sicht auch auf die Themen zu sehen im kommenden Jahr. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.